Ich stehe dafür, dass wir in dieser Situation eine ganz klare Priorisierung darauf setzen, die Menschen gut durch diese schwierige Zeit zu bringen. Wir können in der Politik uns ja auch oft auch sehr herzhaft über Kleinigkeiten streiten. Das sollten wir jetzt alles mal lassen. Wir haben eine zunehmende Verunsicherung bei ganz vielen Menschen. Das kannten wir in den letzten Jahren so gar nicht.
Sagt Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Mein heutiger Gast ist, so könnte man es zumindest sehen, um seine Rolle derzeit kaum zu beneiden, denn er gehört nicht nur der CDU an, sondern ist auch noch Vorsitzender des größten CDU-Landesverbandes in Deutschland, nämlich Nordrhein-Westfalen. Und die deutschen Christdemokraten waren in den vergangenen Monaten nicht gerade auf dem Erfolgstrip. Der Abwärtstrend begann im vergangenen Jahr mit einem anderen Mann aus Nordrhein-Westfalen, als nämlich Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde. Das Ergebnis ist hinlänglich bekannt und ohne Laschets glücklose Kandidatur wäre auch mein heutiger Gast nicht der, als der er mir jetzt gegenüber sitzt, nämlich Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt seit Oktober vergangenen Jahres, als der bis dahin amtierende Verkehrsminister die Nachfolge Armin Laschets antrat, übrigens im zarten Alter von 46 Jahren. In wenigen Wochen erfolgt dann für ihn die erste echte harte Bewährungsprobe. Am 15. Mai sind nämlich Landtagswahlen in NRW und mein Gast wird zeigen müssen, dass er die Wähler des bevölkerungsreichsten Bundeslandes von sich überzeugen kann. Und zwar, wie gesagt, in Zeiten, die aus Sicht der CDU schon mal besser waren. Aber ich denke mal, das schreckt ihn hier und heute nicht. Er wirkt nämlich, wenn ich das so sagen darf, erstaunlich aufgeräumt und gut gelaunt. Mein Name ist Alexander Margier, ich bin Chefredakteur von Cicero und ich freue mich über Ihren Besuch. Herzlich willkommen, Hendrik Wüst.
Ich freue mich auch, hallo.
Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Cicero-Politik-Podcast. Herr Wüst, ich habe eingangs gesagt, dass Sie nicht unbedingt zu beneiden sind und das liegt auch daran, dass Sie Ihr Amt als Ministerpräsident angetreten haben zu einer Zeit, die von mehreren Großkrisen geprägt ist. Zur Corona-Pandemie kam vor einigen Wochen noch der Ukraine-Krieg hinzu. In Europa herrscht Inflation, es droht Energieknappheit und auch die Klimafrage bleibt natürlich auf der Tagesordnung. Erleben wir derzeit sowas wie eine Zeitenwende?
Das Wort ist jedenfalls eingeführt für diese Situation. Das ist nun mal die Zeit, in die wir gestellt sind, auch Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, alle, die jetzt Verantwortung tragen, tun das gerade mit großer Ernsthaftigkeit.
Fällt Ihnen das schwer? Sie sind ja noch nicht lange im Amt. Da sind Sie ja gleich sozusagen in ein Stahlbad geworfen worden, wenn man das so sagen darf.
Ja, auf der anderen Seite ist man dann auch in der Lage und auch in der Pflicht, sehr, sehr stark zu priorisieren, sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Und das machen wir auch, anders geht's gar nicht.
Ich will auf den eingangs erwähnten Ukraine-Krieg zurückkommen, der uns jeden Tag beschäftigt, Sie als Politiker, uns als Journalisten und auf die Frage, was die Konsequenzen eigentlich sind für uns in Deutschland. Die Stimmen werden ja immer lauter, dass Deutschland komplett auf Energielieferungen aus Russland verzichten sollte, um Putins Kriegsmaschinerie nicht auch weiter zu finanzieren. Und gerade Ihr Bundesland Nordrhein-Westfalen wäre als Industriestandort sehr betroffen. Können Sie auf russisches Öl und Gas und Kohle verzichten?
Wir müssen jedenfalls dafür sorgen als Politik, dass wir es so schnell wie möglich können und Versorgungssicherheit, Preisstabilität auch gewährleisten mit Energieimporten aus anderen Quellen und natürlich die Erneuerbaren ausbauen und das alles so schnell wie möglich.
Aber das ist ja keine Sache von heute auf morgen. Wenn wir jetzt von heute auf morgen, das ist ja teilweise die Forderung, einfach die Energielieferung aus Russland beenden, dann heißt das ja nicht, dass übermorgen die Windräder sich drehen und andere Länder uns beliefern, sondern da gibt es ja schon auch Zeiten zu überbrücken.
Ja, auch insbesondere die russischen Gaslieferungen waren ja immer als Überbrückung gedacht zwischen dem Ausstieg aus der Kohle, der ja hauptsächlich jedenfalls bis 2028 in Nordrhein-Westfalen sich vollzieht und eben einer Zeit, in der wir mindestens mal einen großen Teil aus Erneuerbaren decken. Wir brauchen jetzt eine neue Brücke. LNG ist ein Thema für uns in Nordrhein-Westfalen. Sind es dann weniger die in Rede stehenden neuen LNG-Terminals im Norden, sondern eher die bei unseren niederländischen und auch belgischen Partnern im Westen. Deswegen haben wir in der letzten Woche schon eine Energiepartnerschaft mit Flandern abgeschlossen, aber wir brauchen eine Brücke, ja.
Ja, aber wie lange soll die Brücke denn oder welchen Zeitraum muss die überspannen? Ich sag's nochmal, das, was gefordert wird, Stopp von Energielieferungen aus Russland, das soll ja mehr oder weniger, wenn es nach denen geht, die das fordern, morgen passieren, wenn nicht heute.
So schnell wie möglich ist sicherlich die richtige Antwort darauf, aber wie schnell das geht, hängt auch davon ab, wie schnell die Bundesregierung auf den Weltmärkten andere Quellen verfügbar macht. Minister Habeck war in Katar. Ist ihm offensichtlich nicht leicht gefallen. Das verstehe ich auch. Und es geht darum, die Infrastruktur herzustellen, dann LNG anzulanden, perspektivisch auch Wasserstoff. All das muss so schnell wie möglich passieren.
Aber ein sofortiges Embargo würden und könnten Sie nicht unterstützen?
So schnell wie möglich heißt so schnell wie eben möglich, um auch in Zukunft Versorgungssicherheit zu garantieren.
Wie definieren Sie denn Versorgungssicherheit? Heißt das auch, dass man mal zwischendurch frieren kann? Also versorgt ist man dann ja irgendwie schon. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt, dass wir erfrieren in unseren Wohnungen, aber Versorgungssicherheit ist sicherlich ein dehnbarer Begriff in dem Zusammenhang.
Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, im warm geheizten Salon über andere Leute's Köpfe mal nonchalant drüber zu plaudern. Die könnten alle mal ein bisschen frieren. So einfach ist das nicht. Versorgungssicherheit heißt eben auch, dass eine warme Wohnung im nächsten Winter in Deutschland kein Luxus wird.
Sie haben es ja gesagt und es ist auch ein Fakt, die Bundesrepublik hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer abhängiger gemacht von russischen Energielieferungen und der Prozess soll jetzt umgekehrt werden. Kann das gelingen, ohne Schleifspuren zu hinterlassen für die deutsche Volkswirtschaft?
Ja, es kann gelingen, aber dass Energie sicherlich einen höheren Preis haben wird, wenn wir sie über weitere Strecken per Schiff importieren, ist, glaube ich, unstreitig. Umso wichtiger ist, so unabhängig wie möglich zu werden, auch die Erneuerbaren auszubauen, auch die Speicherung bei uns nochmal anzupacken und für eine Zwischenzeit auch flexibel zu sein, was die Laufzeit der bisherigen Kraftwerke angeht. Aus meiner Sicht sollten wir am Ziel Kohleausstieg möglichst 2030 nicht rütteln, aber auf dem Weg dahin sollten wir alle Reserven nutzen, die wir haben, um Versorgungssicherheit in jedem Moment gewährleisten zu können.
Was heißt das denn? Welche Reserven meinen Sie? Reden wir auch von Atomkraftwerken?
In Nordrhein-Westfalen rede ich in erster Linie mal von Kohlekraftwerken. In den letzten Jahren und auch in diesem Jahr steht ja der Ausstieg immer weiterer Kraftwerksblöcke an. In diesem Jahr wieder 1,6 Gigawatt nur im nordrhein-westfälischen Kraftwerkspark. Diese Kraftwerke zur Not in der Reserve zu halten, auch dann wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es gebraucht wird, erscheint mir klug zu sein. Jedenfalls in der Frist bis 2030 bis zu einem von uns allen angestrebten Ausstieg aus der Kohleverstromung.
Sie sagten gerade, man müsse damit rechnen, dass die Energie teurer wird in Deutschland im Zuge der ganzen Krise. Jetzt sind die Energiekosten in Deutschland ohnehin schon hoch. Was bedeutet denn eine weitere Verteuerung für die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes?
Es liegt ja sehr daran, wie wir damit umgehen. Wenn der Staat weiter daran mitverdienen möchte im bisherigen Maß, ist das sicherlich ein Problem. Die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung will ich durchaus anerkennen. Aber sie haben Fehler, auch weil sie ganze Bevölkerungsgruppen, auch die Industrie, auslassen. Und deswegen halte ich den Vorschlag für richtiger, bei den staatlichen Kosten, sprich den Steuern, Mehrwertsteuer, Energiesteuer anzusetzen und dadurch über die komplette Wirksamkeit für alle Personengruppen und die Industrie eine Entlastung zu schaffen.
Also sowas wie 300 Euro mal jedem Bürger zu überweisen, damit das die Energiekosten sich in dem Haushalt dann irgendwie abfedern, davon halten Sie eher wenig.
Ich will das anerkennen, weil es ja zu verstehen gibt, dass man das Problem erkannt hat. Aber ich glaube, so kurzfristige und Einmaleffekte sind mit Blick auf die Dimension der Herausforderungen nicht das letzte Wort. Sie können es jedenfalls aus meiner Sicht nicht sein.
Mitglied Ihrer eigenen Partei, namentlich der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul, hat sich jetzt für eine Enquete-Kommission ausgesprochen, um die deutsche Russland-Politik aufzuarbeiten. Er fragt, waren wir zu naiv? Haben wir die Lage richtig eingeschätzt? Braucht Deutschland Ihrer Ansicht nach eine ehrliche Aufarbeitung, was die Russland-Politik der vergangenen mal mindestens anderthalb Jahrzehnte angeht?
Ja, wer würde sich dagegen verwehren wollen? Aber es ist das ureigene Recht eines Parlaments, in dem Fall des Deutschen Bundestags, eine Enquete-Kommission einzurichten. Das möchte ich nicht kommentieren.
Wadephul verlangt übrigens auch von Bundespräsident Steinmeier, Zitat, grundsätzliche Aussagen über seine frühere Haltung gegenüber der Putin-Regierung. Und tatsächlich gerät Frank-Walter Steinmeier deswegen auch immer mehr in Bedrängnis. War das denn ein Fehler, dass die CDU sich an Steinmeiers Wiederwahl zum Bundespräsidenten beteiligt hat?
Das würde ich voneinander trennen. Ich glaube, dass es kein Fehler war. Ich halte Steinmeier für einen guten Präsidenten.
Woran machen Sie das fest?
Ich glaube, gerade am Tag seiner Wiederwahl hat er zum aktuellen Konflikt klare Worte gefunden. Trotzdem können wir natürlich auch frühere Positionen in Frage stellen. Das ist ja nicht verboten. Aber ich würde uns jetzt nicht raten, eine Diskussion zu führen, unser Staatsoberhaupt in Frage zu stellen.
Ich will auf eine andere Krise zu sprechen kommen, nämlich Corona. Trotz hoher Inzidenzen existieren kaum noch Beschränkungen in Deutschland. Sie selbst sind unlängst während einer Dienstreise in Israel vom Virus erwischt worden. Kamen die Lockerungen zu früh und wie gehen Sie in Nordrhein-Westfalen damit um?
Es ist ja kein Geheimnis, dass alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich einen solideren Basisschutz gewünscht hätten und auch eine schnellere Reaktionsfähigkeit. Das war auch der Rat, die Empfehlung des Expertenrats der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sich für einen anderen Weg entschieden. Die Bundesregierung hat sich auch dafür entschieden, die gemeinsame Pandemiebekämpfung aufzugeben. Und sie hat nicht mehr den Schulterschluss mit den Ländern gesucht. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, sie trägt jetzt die volle Verantwortung für das Pandemiegeschehen.
Federführend war da ja ganz offensichtlich die FDP in der Bundesregierung. Bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen haben Sie andere Erfahrungen mit den Liberalen gemacht, was das angeht?
Ja, absolut. Wir haben in jeder Situation angemessen reagiert auf die Krise. Man sieht das auch an den Zahlen. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben sich überdurchschnittlich geimpft. Wir sind da Spitze bei den Flächenländern. Wir waren in jeder Zeit auch im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen in der Lage, anderen zu helfen, Patienten aus anderen Bundesländern zu helfen, auch Patienten aus anderen europäischen Ländern zu helfen. Wir haben eine vernünftige Pandemiepolitik gemacht.
Jetzt gibt es ja diese berühmte Hotspot-Regelung. Sie selbst scheinen damit nicht ganz zufrieden zu sein und Sie sagen, für ein ganzes Bundesland kann man das ohnehin nicht anwenden. Warum eigentlich nicht? Was sind die Probleme, die praktischen Probleme auch ganz konkret Ihrer Ansicht nach, was diese Hotspot-Regelung angeht?
Na, die Voraussetzungen im Gesetz sind halt sehr, sehr hoch. Die akute Gefährdung des Gesundheitssystems heißt, ein sozialdemokratischer Kollege hat es schön gesagt, das Kind muss schon dabei sein, in den Brunnen zu fallen, bis man gegensteuern kann. Und wir wissen aus der Pandemie, aus den letzten 2 Jahren, dass man immer zwischen den Maßnahmen zum Schutz der Menschen und ihrer Wirksamkeit 14 Tage hat. Das heißt, es ist genau nicht die schnelle Reaktionsfähigkeit, die der Expertenrat der Bundesregierung fordert, die man jetzt in diese Regelung gegossen hat. Und deswegen kritisieren wir das.
Wie hätten Sie sich das gewünscht?
Naja, die Hotspot-Regelung war nicht der Wunsch der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, sondern ein solider Basisschutz, den man in einer schnellen Reaktion auf dem Verordnungswege möglich machen kann. Wir reden jetzt ja von Dingen, die wir alle kennen. Abstand halten, Maske tragen, Hygienevorschriften, den Status, den Impfstatus auch mal kontrollieren zu können, wenn das nötig ist. Immer nur für den Fall, dass das Pandemiegeschehen das nötig macht. Nicht einfach so. Aber diese Möglichkeit schnell zu haben, hat uns die Bundesregierung genommen.
Halten Sie dieses Wording von wegen Freedom Day für irreführend, was das angeht? Damit verbinden sich ja nun möglicherweise Erwartungen, die nicht ganz erfüllt werden können.
Ja, inzwischen distanzieren sich ja selbst diejenigen davon, die es früher mal gefordert haben. Insofern erübrigt sich, glaube ich, meine Kommentierung.
Sie sind aufgefallen als ein vehementer Befürworter der Impfpflicht. Bei Anne Will haben Sie Ende Januar noch gesagt, es würde dabei um ein Signal, so hieß es wörtlich, ein Signal an die Geimpften gehen, dass jetzt, auch Zitat, die anderen auch mal dran sind. War das ein Fehler? Die allgemeine Impfpflicht dürfte jedenfalls nicht kommen und das klang so ein bisschen nach edgy badge und nicht unbedingt nach epidemiologisch basierter Aussage.
In erster Linie geht es ja darum, die Impflücke zu schließen und damit uns alle davor zu schützen, dass durch all jene, die sich bisher nicht haben durchringen können, sich impfen zu lassen, unser Gesundheitssystem für uns alle wieder überlastet wird. Und das ist der Punkt, der ganz entscheidend ist. Wir machen all diese Aufwendungen. Wir haben das alles getan, um diejenigen zu schützen, die sich nicht impfen lassen konnten, die sich nicht impfen können, die vulnerabel waren und so weiter oder vulnerabel sind. Und darum geht es ja auch mit Blick auf den nächsten Winter. Wir müssen doch vermeiden, dass wir die Menschen dann wieder nur dadurch schützen können, dass wir Einschränkungen beschließen müssen, die für alle gelten, dass wieder Unterricht ausfällt, dass Teile der Infrastruktur nicht mehr laufen, dass Gastronomie geschlossen wird, was auch immer, alles, was wir schon können, wollen wir doch nicht im nächsten pandemischen Winter wieder haben. Darum geht es bei der Diskussion.
Das ist richtig, aber das haben Sie bei Anne Will nicht gesagt. Was Sie gesagt haben, ist, es sei jetzt ein Signal an die Ungeimpften nach dem Motto, jetzt seid ihr mal dran.
Naja, dass es bei der Impfpflicht um die Ungeimpften geht, ist ja völlig klar. Und trotzdem sind natürlich die zentralen Argumente eben der Schutz des Gesundheitswesens, der Schutz der Menschen selber vor dem Virus. Sie haben es eben gesagt, ich selber bin das beste Beispiel dafür. 2-mal geimpft, geboostert, infiziert mit einem sehr, sehr leichten Verlauf. Und ich halte eine Impfung für zumutbar in der Situation, in der wir jetzt sind.
Wie haben die das eigentlich gemacht in Israel? Sie wurden da positiv getestet. Wie muss man sich das dann praktisch vorstellen? Haben sie sich im Hotelzimmer isoliert und von dort per Video eigentlich das Programm absolviert, das sie sonst auch absolviert hätten?
Ja, soweit wie das eben ging. Ich wollte mir natürlich in Israel auch noch ein paar gute Projekte anschauen. Ein Projekt, wo wir Nordrhein-Westfalen mit israelischer Kompetenz gemeinsam und nordrhein-westfälischer Kompetenz einen Fluss renaturieren. Das kann man natürlich besser sich anschauen, wenn man auch am Fluss ist, als aus einem Hotelzimmer per Video. Aber ich habe selbst die Ministerpräsidentenkonferenz leiten können per Video. Das lehrt uns die Pandemie ja auch, wie viel per Videokonferenz ging.
Was haben wir alles gemacht im Hotelzimmer, wenn man da sozusagen Gefangener des Virus ist?
Ja, viel Videokonferenzen, viel Telefonkonferenzen, viel Aktenstudium auch digital. Es ging eine ganze Menge.
Die dritte Krise, über die ich heute mit Ihnen sprechen möchte, betrifft Ihre eigene Partei. Im Bund wurde die CDU als Regierungspartei abgewählt und jetzt auch noch im Saarland. Jetzt liegt es an Ihnen, den Trend umzukehren am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen. Wie schwer lastet denn die Verantwortung für die deutsche Christdemokratie auf Ihren Schultern?
Landtagswahlen haben immer ihr ganz eigenes Momentum und ihre ganz eigene Geschichte. Und ich werbe natürlich für meine Partei und die Fortsetzung unserer, auch meiner Arbeit, weil ich der Überzeugung bin, dass es gut ist für Nordrhein-Westfalen. Darum geht's und nicht um Stellvertreterthemen einer Bundespartei oder Ähnliches. Und ich bin ganz froh, dass wir es geschafft haben, nach dem Tief bei der Bundestagswahl inzwischen in allen Umfragen auf Augenhöhe und teilweise sogar deutlich vorne zu liegen in Nordrhein-Westfalen. Und wenn das ein Beitrag dazu ist, zur Wiedererstarkung der CDU in Deutschland, leiste ich den gerne. Friedrich Merz macht da allerdings auch wirklich einen guten Job in den letzten Monaten. Es geht da gut voran.
Was haben Sie denn aus der vergeigten Bundestagswahl für Lyon gezogen? Die ist ja breit analysiert worden. Ich glaube, Ihr Kollege Linnemann hat gesagt, man habe so ungefähr jeden Fehler gemacht, den man auch nur habe machen können. Welche Lyon ziehen Sie da raus? Gerade auch mit Blick auf Ihren eigenen Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen.
Ich glaube, entscheidend ist, dass man klar ist in seinen Positionen, dass die Menschen wissen, wer ist dieser Mensch und wofür steht er. Und in dem Sinne, glaube ich, auch agiert zu haben in den letzten Wochen und Monaten. Alles, was wir bisher an Reaktionen bekommen, bestätigt mich jedenfalls darin.
Wofür steht denn der Mensch Hendrik Wüst? Die Leute in Nordrhein-Westfalen können das wahrscheinlich ganz gut beurteilen. Außerhalb des Bundeslandes liegt der Fokus natürlich jetzt nicht so auf ihn. Aber wofür stehen Sie politisch und auch als, wenn man das so sagen darf, Landesvater? Das klingt immer so ein bisschen altbacken, aber als der wird man dann ja schon auch wahrgenommen.
Ich stehe dafür, dass wir in dieser Situation eine ganz klare Priorisierung darauf setzen, die Menschen gut durch diese schwierige Zeit zu bringen. Wir können in der Politik uns ja auch oft auch sehr herzhaft über Kleinigkeiten streiten. Das sollten wir jetzt alles mal lassen. Wir haben eine zunehmende Verunsicherung bei ganz vielen Menschen. Das kannten wir in den letzten Jahren so gar nicht. Jetzt dafür zu sorgen, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Äußere und innere Sicherheit, sichere Arbeitsplätze, die Kinder wieder gut mit der Normalität nach vorne, dass wir wieder viel mit Normalität für die Kinder herstellen nach der Pandemie, sind ganz, ganz wesentliche Fragen der Landespolitik, wo ich mich engagiere, seit ich Ministerpräsident bin und auch schon vorher. Also eine klare Priorisierung wirklich auf die wesentlichen Themen ist, glaube ich, die Aufgabe der Zeit.
Wie kriegen Sie das denn mit, die Verunsicherung der Menschen? Also ich merke das ja auch, wir selbst sind ja auch verunsichert, das in Abrede zu stellen wäre ja Unfug. Aber wie kriegen Sie das mit in Ihrem Wahlkreis, da wo Sie herkommen? Oder vielleicht auch in Ihrem familiären Umfeld sogar oder im Freundeskreis?
Ja, man merkt es schon, die Debatten verändern sich, die Gespräche verändern sich. Es geht jetzt auf einmal um die großen Fragen. Ich bin Jahrgang 75, wir sind aufgewachsen, meine Generation, in einer Welt, in der dann irgendwann fiel die Mauer. Es wurde alles immer besser. Wir konnten in Länder reisen, die gehörten noch wenige Jahre vorher zum sogenannten Ostblock und irgendwann konnten wir da sogar mit Euro bezahlen. Das war eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Entwicklung. Konflikte, wenn sie denn da waren, wurden am Verhandlungstisch gelöst, nicht auf dem Schlachtfeld. Allein diese wesentliche Frage ist aufgeworfen und kann natürlich schon zu Verunsicherung führen und führt ja auch dazu. Wir sprachen über Energiepolitik gerade eben, die ganz wesentlich ist für ein Industrieland wie Deutschland, insbesondere Nordrhein-Westfalen, wo ganz, ganz viele Jobs von energieintensiver Industrie abhängen. Gar nicht unmittelbar, aber mittelbar noch viel, viele mehr. Auch die Frage des Wirtschaftens. Mir hat letztens eine Top-Managerin gesagt, Mensch, die ganze Generation, ihre ganze Manager-Generation hat Wertschöpfungsketten zerteilt in immer kleinere Teile, produzieren lassen, überall da auf der Welt, wo es am besten, aber vor allen Dingen am billigsten ging, dann mit logistischen Prozessen alles wieder zueinander gebracht, damit auch Wertschöpfung in Deutschland und Arbeitsplätze, soziale Sicherheit gewährleistet. Auch das steht in Frage. Diese großen Fragen kommen ja auf den Tisch, wenn man mit der Familie, mit Freunden zusammensitzt, jeweils aus der Perspektive der einzelnen Menschen. Und da haben wir jetzt als Politik, glaube ich, eine große Aufgabe, die auch nicht innerhalb von Wochen und Monaten in jedem Detail beantwortet ist, ein Stück Sicherheit wieder zu garantieren für die Menschen.
Haben wir manches auch für zu selbstverständlich erachtet? Sicherheit, Wohlstand, Zukunftsgewissheit?
Aber ja. Ganz sicher.
Aber das ist ja schwer, das jetzt irgendwie nochmal eben zu relativieren, also zu sagen, naja, möglicherweise war unsere, ja, war vielleicht auch die Zuversicht, die wir hatten, oder zu denken, dass es immer so weitergeht, ohne dass wir uns groß dafür anstrengen müssen, war die auch falsch. Das ist ja nicht einfach für einen Politiker, das den Menschen klarzumachen, die einen auch noch wählen sollen.
Ich glaube, an manchen Stellen ist es ja ganz offensichtlich, der Zustand unserer Bundeswehr. Viele andere, an vielen anderen Stellen sieht man es auch. Insofern, glaube ich, sehen die Leute das schon selber sehr, sehr klar. Da braucht man gar nicht jetzt oberlehrerhaft durch die Gegend laufen. Unsere Aufgabe ist jetzt, die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Wenn jetzt von Zeitenwende in der Berliner Politik die Rede ist und man 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr diskutiert, dann muss am Ende diese Summe auch für unsere Sicherheit, für die Verteidigung von Demokratie, Freiheit, Frieden da sein, und es darf nicht wieder zerredet werden. Sicherheit auch nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Ich bin selber ganz hin und her gerissen gewesen, immer wenn wir über Artikel 5 geredet haben und manches, was auch aus Russland gekommen ist an Desinformation, an Propaganda, um die westlichen Demokratien zu destabilisieren. Aber es ist jetzt doch richtig, Russia Today abzuschalten. Manches kann man sich dann irgendwann als Demokratie auch nicht mehr bieten lassen. Da muss man wehrhaft sein. Man darf nicht zuschauen, wie die Demokratie ausgehöhlt wird, bekämpft wird. Aber das löst natürlich schwierige Debatten aus. Bis wohin muss man als Demokratie seine eigene Bekämpfung annehmen und tragen, und ist stark genug, sich zu wehren, und wo muss man auch sagen, bis hierhin und nicht weiter, und dann auch harte Schnitte machen. Das wird uns alle noch wirklich herausfordern, diese Diskussion zu führen. Aber klar ist, unsere Demokratie muss wehrhaft sein nach außen und auch nach innen.
Jetzt könnte man einwenden, dass Ihre Partei die letzten 16 Jahre oder zumindest die Regierungsjahre von Angela Merkel für die Bundeswehr verantwortlich war. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen Wohlfall zu sagen, naja, gut, also da muss jetzt was passieren und klar ist. Und überhaupt, also so richtig in der Position des Kritikers sind Sie ja nicht unbedingt im Moment.
Wenn man sich aber anschaut, wie sich der Wehretat entwickelt hat, dann ist da enorm was passiert in der Zeit von Angela Merkel. Und dass mehr möglich gewesen wäre, ist jedenfalls nicht an der CDU gescheitert. Wir erinnern uns alle noch daran, dass im letzten Jahr auch die heutige SPD-Vorsitzende Frau Esken mit dem Koalitionsende gedroht hat, weil die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gefordert hat, das 2%-Ziel einzuhalten. Das übrigens Gerhard Schröder für Neumitglieder der NATO mitbeschlossen hat. Später wurde es auch auf die Bestandsmitglieder angewendet. Davon wollte die SPD nichts wissen. Heute zeigt sie mit dem Finger auf andere. Auch das ist, wenn ich ihr Wort aufnehmen darf, ein bisschen Wohlfall.
Aber trotzdem kann man die Verantwortung ja nicht einfach von sich weisen. Also wie gesagt, alle Verteidigungsminister oder Ministerinnen und unter Angela Merkel gehörten den Unionsparteien an.
Und alle haben dafür gekämpft, mehr Geld zu bekommen. Teilweise erfolgreich, teilweise eben nicht, und nicht erfolgreich genug, weil die Sozialdemokratie immer dagegen war.
Aber ist es nicht ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet dieses Sondervermögen, 100 Milliarden Euro, in den Anfang der Regierungszeit von Rot-Grün plus Gelb fällt?
Ja, ich will jetzt das Wort vom Treppenwitz nicht aufnehmen, weil es einfach eine viel zu ernste Situation ist. Es ist jetzt nötig, es ist gut, dass es getan wird, und trotzdem ist genauso wichtig, dass man es jetzt nicht bei einer Einmalzahlung belässt, sondern das verstetigt. Wir müssen als westliche Demokratien in der Lage sein, unser Modell in Frieden, Freiheit und Demokratie zu leben, zu verteidigen. Deswegen werden wir auch langfristig unsere Verteidigung bezahlen müssen.
Was halten Sie denn in dem Zusammenhang von der allgemeinen Wehrpflicht?
Ich glaube, dass die Wehrpflichtarmee, wie wir sie früher kannten, vermutlich nicht die richtige Antwort ist auf die Herausforderungen der Gegenwart. Ich bin eher für eine allgemeine Dienstpflicht, dass man auch im Katastrophenschutz, im Zivilschutz etc. sich einsetzen, sich engagieren kann. Aber man soll in dieser Situation jetzt auch überhaupt gar nichts ausschließen. Wir wissen nicht, welche Herausforderungen noch auf uns warten.
Aber ist es nicht auch ein wichtiges Signal, gerade auch an die jüngere Generation, nach dem Motto, auch Sicherheit gibt es nicht einfach so. Auch das bedeutet, sich engagieren zu müssen, möglicherweise durch den Dienst an der Waffe.
Ja, eine allgemeine Dienstpflicht signalisiert ja auch schon, dass man Teil einer Gesellschaft ist, die einem nicht nur etwas gibt, sondern der man selber auch etwas geben muss. Und wir haben es in der Pandemie, auch in der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im letzten Sommer gesehen, dass ja bei THW und anderen eben auch sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet wird, sich da zu engagieren, ist auch gut. Also ich halte so eine Dienstpflicht für eine kluge Idee, um an vielen Stellen eine Stärkung des Engagements hinzukriegen und auch junge Leute mit Tätigkeiten in Kontakt zu bringen, wo sie sonst vielleicht gar keine Freude dran gefunden hätten, wo sie nachher sagen, Mensch, ich bleibe jetzt dabei. Beispielsweise beim THW, beim Roten Kreuz und an anderen Stellen.
Das würde für Männer wie Frauen wie für diverse gelten, muss man ja heute dazu sagen.
Also, ja, wenn es eine allgemeine Dienstpflicht ist, denke ich, wäre das genauso, wie Sie sagen, richtig.
Halten Sie das für plausibel, dass man sowas politisch durchsetzen kann, oder ist das eigentlich nur Nice Talk?
Naja, hätten wir vor wenigen Wochen geglaubt, dass man zusätzlich 100 Milliarden für die Bundeswehr durchsetzen kann. Jede Lage erfordert neue Antworten und ich glaube, die allgemeine Dienstpflicht könnte eine kluge Antwort sein.
Wenn man sich in Ihrer Partei umhört, dann heißt es oft ja, also die Union nach 16 Jahren unter Kanzlerin Merkel habe sich programmatisch abgeschliffen, das ist noch freundlich formuliert. Wie muss denn eine bürgerliche Partei der Mitte heute aufgestellt sein, um wieder erfolgreich zu sein? Sie wollen ja nicht im Bund dauerhaft in der Opposition bleiben und möglicherweise in 3,5 Jahren dann vielleicht das Kanzleramt besetzen, aber da machen Sie sich ja Gedanken drüber. Also so wie bisher kann es ja nicht weitergehen. Was muss denn ja eine Partei wie die CDU nach außen transportieren, um wieder mehrheitsfähig zu werden?
Zunächst einmal will ich mit einem Vorurteil mal brechen. Das alles Angela Merkel in die Schuhe zu schieben, ist mir zu billig.
Na, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, sie persönlich trägt dafür Verantwortung, aber es ist so passiert unter ihrer Kanzlerschaft. Und das habe nicht ich gesagt, sondern das sagen viele ihrer eigenen Parteien.
Ja, und all den vielen widerspreche ich hiermit sozusagen brav pro toto. Denn eine Kanzlerin ist nicht für eine Partei verantwortlich. Eine Kanzlerin ist für ein Land verantwortlich.
Gut, aber sie war auch lange Jahre Parteivorsitzende.
Ja, das war sie. Danach waren es aber auch noch zwei andere. Und ich bin ja selber 10 Jahre im Parteivorstand gewesen, in den letzten Jahren nicht mehr. Aber deswegen weiß ich, da sitzen ganz schön viele andere. Und natürlich ist die CDU eine Partei, die aus ihrer Geschichte heraus immer einen Anspruch hat zu regieren. Und wenn sie regiert, auch schwerpunktmäßig regiert und sich weniger um Parteiprogrammatik kümmert. Deswegen ist es so ein bisschen der Gang der Dinge, den wir auch in der Amtszeit von Helmut Kohl erlebt haben bis 98, dass wenn man regiert, man eben die Partei mehr oder minder so mitlaufen lässt. Und das, glaube ich, das darf nicht wieder passieren, auch wenn wir das nächste Mal regieren. Eine Partei muss immer an ihrer Programmatik arbeiten, muss auch mal Antworten geben können, die in der Regierung nicht gleich umgesetzt werden können. Wir müssen dann aushalten, dass auch in der öffentlichen Wahrnehmung Diskussionen zwischen Regierung und Partei laufen, selbst wenn wir drin sind, also eine dauerhafte Ideenschmiede, das, glaube ich, muss Partei sein und an den Fragen der Zukunft arbeiten und nicht immer nur an den Antworten der Gegenwart eines Regierungshandels. Und das muss man sich jetzt sehr, sehr fest vornehmen, auch in einer nächsten Regierungszeit aufrecht zu erhalten und dann nicht den Fehler wieder zu machen, zu sagen, ach, jetzt regieren wir wieder, wir setzen mal einen Generalsekretär dahin, der macht das mal mit der Partei und wir gehen jetzt mal alle in die Ämter.
Aber dann werden wir doch mal konkret, wofür steht denn die CDU derzeit und wofür muss sie stehen? Gerade wenn sie Wahlen wieder gewinnen wollen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern im Bund.
Ich glaube, an den Grundfesten müssen wir nicht rütteln. Soziale Marktwirtschaft, christliches Menschenbild, das sind schon noch die Dinge, auf denen wir unser Fundament bauen. Ich glaube, gerade in dieser Situation, in der wir jetzt sind, erwarten viele ja auch von der CDU Verantwortung zu tragen, selbst in der Opposition. Dass die CDU die staatstragende Partei in der Geschichte dieses Landes ist, wird kaum einer bestreiten, aber wir haben eben auch unsere Aufgaben zu beschreiben, was christdemokratische Politik ist. Beispielsweise bei der Frage von Modernisierung, Digitalisierung und all diesen Dingen, wo wir nicht immer die Kompetenzvermutung haben, die ich mir da gerne wünsche. Also wir haben schon Politikfelder, wo man uns was zutraut und andere nicht. Und gerade an denen, wo man nicht so stark aufgestellt ist, müssen wir nach.
Ihr eigener Minister in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, steht ja nun für die soziale Seite der CDU und es wurde auch nicht nur von ihm, auch von anderen kritisiert, dass das im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf keine wirklich große Rolle gespielt hätte. Hat die CDU an der sozialen, sag mal, Front auf dem Gebiet des Sozialen die Zügel zu sehr schleifen lassen, dass die Menschen gedacht haben, naja gut, die CDU, die steht eher für für Marktwirtschaft und so ein bisschen für den schneidigen Herrn Merz, der jetzt natürlich nicht unbedingt...
Der bei der Bundestagswahl gar nicht, außer im Hochsauerlandkreis, gar nicht zur Wahl stand. Ich glaube, Kai-Josef Laumann hat recht. Wir haben uns in der Zeit der Großen Koalition regelmäßig intern einreden lassen, dass wir auf dem Weg seien, sozialdemokratisiert zu sein und selber gar kein sozialpolitisches Profil mehr ausgearbeitet. Also mein Anspruch an unsere Partei ist, dass wir das soziale Gewissen im deutschen Parteienspektrum sind, dass wir christdemokratische Antworten auch auf die sozialen Fragen der Zeit geben. Dass wir eben nicht sagen, wir regulieren staatlich, wie viel ein Quadratmeter Wohnraum kosten darf, sondern dafür sorgen, dass aus Mietern Eigentümer werden. Nichts ist besser als gegen steigende Mieten, als selber Eigentümer zu sein. Solche Modelle müssen ausgearbeitet werden. Mietkaufmodelle beispielsweise, wo jemand ohne Eigenkapital auch langfristig Eigentum erwerben kann. Das ist eine christdemokratische Antwort auf eine sozialpolitische Herausforderung. Die Frage des Fördern und Forderns, dass wir die Menschen ertüchtigen, in die Lage versetzen, selber mit ihrer Hände Arbeit ein gutes Leben zu führen. Das sind christdemokratische Antworten und vieles weitere mehr bis hin zur Industriepolitik, weil in der Industrie gute, sichere Arbeitsplätze und damit soziale Sicherheit sind. Also da haben wir schon, glaube ich, ein bisschen was zu tun gehabt. Wir sind auf dem richtigen Weg, dass Friedrich Merz in seiner Kandidatenrede das Thema Beteiligung der Mitarbeiter an der Firma angesprochen hat als unerfülltes Versprechen der Christdemokratie seit ihrer Gründung, ist ein Fingerzeig. Darüber habe ich mich sehr gefreut und ich teile das uneingeschränkt.
Wird Friedrich Merz Sie denn im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen unterstützen? Im Saarland hat man ihn, glaube ich, nicht so oft gesehen.
Also wir waren ja alle auch im Saarland, der gesamte Bundesvorstand der CDU war dort.
Gut, Sie haben da getagt.
Ja, ich habe auch andere Dinge da getan, aber Friedrich Merz auch. Aber sei es drum, er wird auch im Landtagswahlkampf bei uns eine Rolle spielen. Ich freue mich sehr darüber.
Welche Rolle können Sie das?
Ja, er wird viele Auftritte machen. Er ist sehr gefragt und hat viele Anfragen und versucht, so viel zu schaffen, wie es geht.
Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Armin Laschet? Fragen Sie ihn manchmal um Rat, wie das so ist als Ministerpräsident?
Also wir haben regelmäßig Kontakt. Er macht ja jetzt viel auch außenpolitische Themen. Insofern schätze ich da den Austausch mit ihm nach wie vor.
Was fragen Sie ihn so? Worüber redet man so von Ministerpräsident zu
Ex-Ministerpräsident? Naja, jemand, der in seiner früheren Zeit im Bundestag, auch im Europaparlament und auch jetzt wieder Außenpolitik macht, kann natürlich zu den Fragen der Zeit schon seinen Beitrag leisten und auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Laschet wird aber im Wahlkampf selbst keine Rolle spielen.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es Anfragen gibt und ob er sie macht. Fragen Sie ihn selbst, er wird Ihnen sicher Auskunft geben.
In Nordrhein-Westfalen regieren Sie ja mit der FDP. Hat das eigentlich die Koalition in Düsseldorf belastet, dass die Liberalen in Berlin mit SPD und Grünen regieren?
Naja, vorher haben wir ja mit der SPD regiert und wir haben uns immer in die Hand versprochen, dass wir nicht die verlängerte Werkbank von welcher Bundesregierung auch immer sind. Und damit sind wir gut gefahren. Es stand immer die Lösung fürs Land im Vordergrund. Und das war so, als wir mitregiert haben. Und es ist jetzt so, wenn die FDP hier in Berlin mitregiert.
Also keine Belastungsprobe für Sie?
Nein, weil wir ein sehr stabiles Fundament einer wirklich vertrauensvollen und freundschaftlichen Zusammenarbeit haben.
Glauben Sie umgekehrt, die FDP würde mit der SPD koalieren, wenn es denn so ausginge? Also mit im Prinzip so wie hier in Berlin in einer Ampelkonstellation.
Ich glaube, dass sowohl die Liberalen als auch wir am allerliebsten miteinander wieder regieren würden.
Das ist richtig, dass Sie das gerne täten, das kann ich mir vorstellen, aber manchmal kommt da ja ein Wahlergebnis dazwischen.
Ja, bis dahin ist noch ein bisschen und wir arbeiten dran, dass es klappt.
Und die Grünen könnten sich vorstellen, mit denen eine Koalition einzugehen? Also natürlich wollen sie das nicht, das haben sie gerade gesagt, aber für den Fall, das ist ausgeschlossen, ist es nicht.
Demokraten müssen immer in der Lage sein, miteinander zu sprechen. Am Ende wird es, wenn man darüber sprechen muss, darauf ankommen, dass man gute Lösungen für die aktuellen Probleme hat. Und ich bin der Überzeugung, dass wir für die aktuellen Probleme am besten mit der FDP Lösung finden.
Wo geben Sie eigentlich am 15. Mai Ihre Stimme ab?
Ich weiß gar nicht, ob ich am 15. Mai meine Stimme abgebe oder ob ich nicht vorher schon Direktwahl im Bürgerbüro meiner Heimatstadt Rede mache, so wie ich es in den letzten Jahren immer gemacht habe.
Herr Wüst, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden diesen Podcast auf cicero.de oder auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter.
Cicero. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.